sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 114. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern war mit dem lieben Wolf mit dabei.
Guten Abend.
Und ihr wisst es genau, wir sind in den Playoffs. Sowohl in der Championship wie auch in der League One. Gut, in der Super League nicht, die haben ja einen ganz anderen Zeitplan. Aber deswegen konzentrieren wir uns heute mal auf die Championship und auch auf die League One und haben uns da drei sehr unterschiedliche Spiele ausgesucht. So viel kann man schon mal vorab sagen. Aber was würdest du erstmal generell in dieser Runde der Playoffs sagen? Was ist so dein Fazit?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir das bekommen, ergebnistechnisch, was erwartet worden ist. Also im Sinne von, wer weitergekommen ist, jetzt nicht die genauen Toranzahlen. Also ich würde sagen, es gab eine Überraschung, über die sprechen wir nachher noch, und die war in der League One. Und ansonsten würde ich sagen, haben sich in den meisten Spielen die Favoriten durchgesetzt, oder zumindest die Teams, die normalerweise den Playoffs Favoriten sind.
Also was ich sagen würde, ist, wir hatten dieses Mal ziemlich viele Spiele, die sehr unspektakulär waren. Bedeutet, in denen es ziemlich wenige Tore gab. Wir hatten mehrere Spiele, die erst in die Verlängerung gehen mussten oder gar ins Elfmeterschießen. Und das finde ich irgendwie, also jetzt überraschend würde ich nicht sagen, aber ein bisschen schade. Auch schade, dass es überhaupt Verlängerung gibt. In der MLS erlebt man jetzt gerade, wie es ist, wenn es keine Verlängerung gibt. Und irgendwie, finde ich, macht es dann doch mehr Spaß. Also nach 90 Minuten dann einfach direkt ins Elfmeterschießen. Das erspart allen anderen die Qual von weiteren 30 Minuten, in denen es wahrscheinlich keine Entscheidung geben wird. Ja, aber ansonsten, fand ich, gab es nur so vereinzelte Partien in der Championship, die so vom Ergebnis und auch Spiel her überraschend finde. Also überraschend da auch in Anführungsstrichen, aber wo es auch gut hätte anders noch verlaufen können. Und ein Spiel, würde ich schon sagen, ist sehr überraschend und über das werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Wir können mit dem auch direkt mal anfangen. Wir hatten ja einen Neuling mit dabei. Ein Team, was jetzt in seiner ersten Saison ist und es direkt in die Playoffs geschafft hat. Sie sind logischerweise noch die Playoff-Unerfahrensten. Da hätte ich jetzt nicht die allergrößten Erwartungen reingesetzt. Aber es lief doch ganz gut. Ich spreche natürlich von Rhode Island, die auswärts gegen Indy 11 ran mussten. Wie fandst du die Partie?
Also bevor du gerade Rhode Island gesagt hast, war ich kurz am Rätseln, weil wir ja noch Spokane im Programm haben, die auch ein Neuling sind. Und ich jetzt ganz spannend gewartet habe, welche Partie du uns aussuchst. Ich muss zugeben, ich habe diese Saison bisher jedes Spiel von Rhode Island gesehen, bis auf zwei alle live. Und muss sagen, ich habe das Spiel und ergebnistechnisch ungefähr so erwartet tatsächlich. Weil Indy ist halt recht unkonstant in letzter Zeit. Rhode Island ist halt eine sehr gute Mannschaft und hatte ja auch mit dem 8-1 gegen Miami ordentlich Lust aufs Tore-Schießen getankt. Ich muss zugeben, das Spiel war gut. Also es war von vorne bis hinten sehr unterhaltsam. Und ja, ich würde sagen, das war mit die beste Werbung für Playoffs. Und auch die beste Werbung dafür, wie man ein Team machen soll. War ja schon lange bevor das Spiel oder das Team überhaupt da war, schon feststand, wer der Trainer ist. Der konnte sich seinen Kader richtig gut zusammenbauen. Und da passt das Team halt von vorne bis hinten. In der Kabine, auf dem Platz, vom Vereinsstab her. Und daher ist Rhode Island, finde ich, ein echt gutes Beispiel, wie man einen Club generell führen sollte und auch einen neuen Club quasi starten lassen sollte. Ja, und die Partie ist beste Werbung für Playoffs. Deswegen, ich bleib dabei, Playoffs sind eine tolle Idee und dieses Spiel war ein Beispiel dafür.
Da kann ich dir gar nicht widersprechen. Rhode Island ist für mich auch das Team, das am meisten dazugelernt hat in dieser Saison. Sie haben, also schwach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber doch ausbaufähig gestartet. Sie hatten ja ihre 8000 Unentschieden. Und du hast aber trotzdem immer gesehen, irgendwie können sie was, aber der letzte Funke fehlt immer noch. Und das ist im Laufe der Saison erheblich besser geworden. Und wenn sie sich jetzt in den Playoffs noch weiter verbessern, dann könnte das vielleicht ganz gut werden. Obwohl ich jetzt im ersten Jahr sowieso nicht die Erwartung setzen würde, dass sie am Ende die Playoffs gewinnen. Zumal ihr künftiger Gegner jetzt auch kein kleiner Gegner ist. Sie haben das sowohl in der Saison wie auch jetzt in den Playoffs ziemlich gut gemacht. Und Indy, da war mehr drin irgendwie, aber irgendwie dann auch nicht. Also am Ende war Rhode Island für mich schon auch der verdiente Sieger. Und wir können ja mal genauer ins Spiel gehen. Es fing schon recht früh an mit der ersten wirklich entscheidenden Szene oder eine der entscheidenden Szenen aus der Partie, nämlich in der 19. Minute. Und da sieht man auch schon, so klar, sowas passiert auch mit ein bisschen Pech, aber sowas passiert auch mit viel Unkonzentriertheit, wenn du nach einer Ecke in deinem eigenen Strafraum, wenn dir der Ball so dumm an die Hand springt, dass es dann logischerweise einen Elfmeter gibt. Und das ist halt in der 19. Minute echt ungünstig. Der Elfmeter saß in dem Fall. Über den Torschützen können wir nachher mal noch reden. Es war nämlich J.J. Williams. Und dann liegst du halt zu Hause in den Playoffs mit 0-1 erstmal zurück.
Kann ich ganz einfach tatsächlich so unterstreichen. Und ja, J.J. Williams kam eh mit einer Hot Streak ins Spiel. Hat ja dreimal gegen Miami getroffen im Spiel davor. Und klar, so einen Elfmeter solltest du, musst du schon auch als Stürmer machen. Aber ist ja auch wichtig für die Moral im Spiel, um halt auch das Team gleich weiter zu pushen. Und es reichte gerade mal 16 Minuten, bis es dann das nächste Tor gab. Allerdings nicht für Rhode Island. Und zwar gab es eine Ecke für Indy 11. Die Ecke an sich ist eigentlich nicht so nicht spektakulär. Der Ball ging hoch in den Strafraum und wurde rausgeköpft. Jetzt beginnt das Problem, denn alle Spieler waren natürlich noch im Strafraum versammelt. Nur Aiden Quinn, der quasi an der Mittellinie vom Strafraum steht, kriegt den Ball und haut ihn direkt per Direktabnahme aufs Tor. Da dort nun mal mehrere Spieler stehen, die den Ball quasi abbekommen könnten, geht der Ball nicht direkt als Linie auf den Torwart, sondern prallt von einem Verteidiger ungünstig ab, sodass Koki Vegas, der Torwart von Rhode Island, den Ball zum einen zu spät sieht und zum anderen aufgrund der Abfälschung nicht halten kann. Und so geht Indy meiner Meinung nach nicht ganz verdient, oder nicht ganz, doch ja, nicht wirklich verdient, zum Ausgleich. Ja, kann man sagen, abgefälscht, war ungünstig für Rhode Island, aber auch nicht wirklich, ja, das schlimme Ergebnis, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt als Gastmannschaft.
Ich fand auch Rhode Island in der ersten Halbzeit das bessere Team. Sie hatten die besseren Chancen. Sie hatten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch mehr Chancen. Und so von ihrer Spielweise her fand ich sie definitiv stabiler auch als Indy. Das war schon irgendwie auch ein bisschen Zufall, dass da dieses Tor gefallen ist. Ja, ein bisschen Glück muss man auch haben. Es dauert aber nicht so lange und dann fällt noch ein Tor. In dem Fall resultiert es aus einem Konter und der Ball wird per Querpass den Strafraum gespielt. Also wenn ich jetzt sage, der Ball geht zu Williams, dann ist das erstmal immer noch keine Auskunft, für wen denn jetzt überhaupt, weil sowohl bei Indy wie auch bei Rhode Island gab es jeweils im Sturm einen Williams, jeweils an gleicher Position. Es war aber J.J. Williams, der den Ball bekam. Sein erster Schuss wird von einem der drei Verteidiger, die direkt an ihm stehen, geblockt. Und trotzdem kann er sich gegen diese drei Verteidiger durchsetzen und schafft es dann, den Ball ins Tor zu schieben. Da muss man wirklich sagen, also das darf dir als Verteidigung nicht passieren. Da sind drei Verteidiger wirklich direkt an ihm dran. Sie stehen direkt vor ihm und trotzdem kann er sich dann noch durchfummeln und schafft es dann, den Ball ins Tor zu machen. Beziehungsweise aus der Sicht von J.J. Williams.
Ja, sehe ich auch so. War wirklich gut gemacht von J.J., aber echt dämlich gemacht für Indy, die ja gerade noch auf dem Hoch des eigenen Tores gewesen sind. Und so schnell den Ausgleich wieder quasi aus der Hand zu geben, war wirklich unnötig. Wir gehen mit dem Spielstand von 1-2 in die Pause. Und direkt nach Wiederanpfiff, knapp 7 Minuten später, geht's gleich nochmal schlimmer weiter für Indy. Und hier gibt's die klassische Szene, die man als Torjäger gerne haben möchte. die man aber auch sicher besser verteidigen kann, aus Sicht von Indy. Denn Georgia Crisera läuft mit dem Ball am linken Strafraumrand entlang, flankt den Ball in die Mitte, wo J.J. Williams, der ja heute schon zweimal getroffen hat, ganz bequem, völlig unbedrängt und völlig unverteidigt zum Kopfball hochsteigen kann. Und der köpft den Ball zum 1:3 in die Maschen und damit führt Rhode Island auswärts mit 3:1. Verdient und wie gesagt, das war ein Mustertor, kann man so ausdrucken, ins Lehrbuch hängen oder meinetwegen auch faxen, je nachdem, was man da in Indiana und Rhode Island so an Technik hat.
So, irgendwann kam dann ein Anruf und man entschied sich bei Rhode Island, okay, es reicht jetzt, also wir müssen hier J.J. Williams endlich vom Platz nehmen, der macht hier zu viele Tore, das können wir Indy nicht antun, sonst wird die Partie hier zu einseitig. Man nahm also irgendwann J.J. Williams quasi in seinen verdienten Feierabend und die Partie ging aber trotzdem weiter und sie wurde durchaus spannend. Ich fand tatsächlich, dass Indy es irgendwann in der zweiten Halbzeit, aber recht spät erst, dann doch nochmal ein wenig geschafft hatte, mehr Druck auf Rhode Island auszuüben und durchaus auch die Oberhand des Spiels in großen Zügen zu haben. Beziehungsweise, klar, mit 2 Tore Führung ist es für dich auch irgendwie leichter, dich mal ein wenig zurückzuziehen und lieber Indy kommen zu lassen. Indy hatte dementsprechend ein paar Chancen. Da war auch die eine oder andere ganz okay. Vegas hat aber immer wieder gut gehalten oder aber die Chancen sind dann am Ende nicht gut genug ausgeführt worden, sodass sie dann wieder verblassten durch Antorf vorbei oder ähnlichen. Allerdings fällt dann doch irgendwann wieder ein Tor. Und das ist auch ein bisschen Zufall, könnte man fast sagen. Vielleicht ist es aber auch gekonnt. Wenn es wirklich gekonnt und gewollt war, dann sieht es ziemlich cool aus. Der Ball wird nämlich, er kommt von hoch sozusagen und wird hoch von der Seite sozusagen mit dem Fuß angenommen und von da an dann auch hoch wieder in den Strafraum gepasst. Martinez ist derjenige, der den Ball mit dem Kopf dann ins Tor lenken kann, weil es genau in die entgegengesetzte Richtung von Vegas ist. Und dadurch haben sie den Anschlusstreffer und es steht 2:3. Also war durchaus ein ganz hübsches Tor und zu dem Zeitpunkt auch durchaus verdient, weil sie die ganze Zeit immer wieder darauf hingearbeitet haben und die Partie ja auch nochmal ein bisschen spannend sein sollte.
Ja, kurz danach gab es noch ein kleines Problem für Rhode Island, denn ein gerade eben als eingewechselter Spieler, Turnbull, musste nach knapp 4 Minuten wieder raus, weil er sich verletzt hat. Das heißt, die letzten Minuten und die Nachspielzeit musste dann Rhode Island in Unterzahl spielen, hat aber am Spielstand nichts mehr geändert. Das heißt, Rhode Island gewinnt ihr allererstes Playoff-Spiel der Clubgeschichte mit 3:2 gegen Indy 11 und zieht damit in die Conference-Halbfinalspiele ein.
Ja, das mit der Verletzung war wirklich bitter gewesen. Frisch eingewechselt und dann, ich glaube, er war bei einer Ecke oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall im Strafraum von Indy hat er sich dann an der Schulter irgendwie verletzt, musste raus. Und ja, war wirklich ungünstig. Vor allem, da sie ja schon gewechselt hatten, konnten sie nicht mehr wechseln und mussten dementsprechend in Unterzahl, wie du schon sagtest, spielen. Was die Partie nochmal ein bisschen sehr spannend gemacht hat, weil natürlich Indy enorm viel Druck ausgeübt hatte. A.k.a. mir war es ein bisschen zu spannend.
Kann ich voll nicht nachvollziehen. Ich habe auch am Ende noch ein bisschen gezittert um Rhode Island. Aber zum Glück blieb es beim 3:2. Und ich würde auch sagen, unterm Strich verdient. Aber eine gute, lehrreiche Partie. Also nachdem man locker gegen Miami mit 8:1 gewinnt, hatte man halt jetzt einen wirklich richtigen Gegner, der halt auch zu Hause spielt, Klammer auf, Heimbonus, Klammer zu, und hat sich trotzdem durchsetzen können. Das ist, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen lehrreicher für die nächste Runde, als wieder so ein Kantersieg gegen irgendeine Luschentruppe. Sorry, Miami, ist aber so. Und daher, unterm Strich gewinnen alle, außer Indy 11.
Das ist aber ein böses Fazit. Wollen wir kurz in die Pause gehen oder möchtest du die zweite Partie aus der Championship machen?
Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Pause.
Gut, dann machen wir eine Pause. Und ihr könnt ja schon mal rätseln, welche Partie es sein wird. Wir sind jetzt in der Western Conference zwischen zwei Teams, die unterschiedliche Wochen haben. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
Er sah aus wie der Weihnachtsmann. Dicker Bauch, Rauschebart, lächelte meist freundlich in die Kameras, doch sein Äußeres täuschte. Denn Chuck Blazer war kein Sympath, sondern einer der größten Kriminellen, die Fußballbranche je erlebt hat. Korrupt bis in die Bartspitzen klaute er mehr als 20 Millionen Dollar und zwei Champagnergläser der Queen. Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt zu New Mexico United gegen Phoenix Rising. Mit welchen Hintergründen sind denn beide Teams in die Playoffs gegangen? Wie waren denn so die letzten Wochen für beide Teams?
Ich würde sagen, der Hintergrund war eigentlich ungefähr derselbe. Also New Mexico seit Ewigkeiten Nummer 1, spielte aber zuletzt echt nicht guten Fußball und halt auch ergebnistechnisch ging gar nichts. Bei Phoenix war es auch eher schwankend, dass sie quasi in die Playoffs eingezogen sind, die ja eh noch ihre ganz eigenen Probleme haben mit ihrem jetzigen Interimstrainer, der quasi den originalen Trainer ersetzt hat. Wobei jetzt gerade zeitgleich schon Gerüchteküchen hochgekocht sind, dass Phoenix längst einen neuen Trainer für die neue Saison hat. Das heißt, bei Phoenix dürfte es auch in der Kabine nicht so ganz gut gewesen sein. Fakt ist, ein Derby stand an. New Mexico und Phoenix können sich so überhaupt nicht leiden. Dazu kommt, dass Phoenix erst vor kurzem das Rückspiel in der Liga gegen New Mexico gewonnen hat und es damit wirklich auch einen gewissen Drang gab, für New Mexico sich zu beweisen. Und ich bin ganz ehrlich, am Ende haben wir das bekommen, was wir uns erhofft haben. Aber der Anfang war ein bisschen schleppend. Oder was war so dein Gedanke?
Der Anfang war sehr schleppend, ja. Da kann ich dir noch nicht mal widersprechen. Gab es denn etwas in der ersten Halbzeit, was du erwähnenswert fandest?
Um ehrlich zu sagen, gab es nur einen sehr schönen Fernschuss von Phoenix, wo Tambakis den Ball zur Seite klären konnte. Das war in der 10. Minute. Die erste wirklich gute Torchance der Partie. Das war es dann aber auch tatsächlich. Also ich hatte die Partie im Real Life nochmal nachgeguckt. Es war natürlich eine okaye Partie in der ersten Halbzeit, ohne trotzdem die großen Highlights zu haben. Daher, lass uns in die zweite Hälfte springen.
Mir ist in der ersten Halbzeit noch etwas aufgefallen, beziehungsweise etwas, worüber wir uns unterhalten haben, war nämlich die Konstruktionsart des Stadions, beziehungsweise nicht unbedingt des Stadions, sondern eher der Netze, Halterungen, was auch immer. Im Stream und in den Highlights sieht man immer wieder irgendwelche, wie sagt man es, Bänder würde ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwelche Halterungen durchs Bild ziehen, die offensichtlich von Ballnetzen sind, weil in diesem Stadion wird ja Baseball gespielt. Und wir hatten ein wenig gerätselt, wozu diese Halterungen jetzt letztendlich sind, ob es wirklich Ballnetze sind oder für andere Sachen. Sagt viel aus über das Spiel, wenn wir in der ersten Halbzeit nicht viel zu tun haben, außer uns über diese Konstruktion. Und ich glaube, wir können ganz froh sein, dass wir nicht im Stadion waren, weil Wetter war ja nicht so gut, oder?
Nee, hat geschüttet wie aus Eimern. Viele Fans saßen in diesen durchsichtigen Regencapes da. Manche sind auch irgendwie blank gezogen tatsächlich, haben auch so gefeiert. Also trotz des eher schlechten Wetters waren über 11.000 Leute da und hatten Spaß. Aber nicht ganz gewöhnlich. Regen in der doch eher trockenen Gegend. Hat aber keinen gestört.
Ich glaube, deswegen haben sie vor allem auch blank gezogen. So endlich mal ein bisschen Regen. Endlich können wir mal so ein Regenspiel hier haben. Ja, erste Halbzeit, also nicht so viel. Außer Regen und irgendwelche Stadionhalterungen. Zweite Halbzeit sind wir in der 49. Minute. Und dort ist es so, dass Phoenix es schafft, schon an der Mittellinie einem Verteidiger, einem Stürmer, würde ich sagen, den Ball abzunehmen. Und dementsprechend stürmen sie dann nun Richtung Tor von New Mexico. Und sie kommen über links rein, auch in den Strafraum rein. Und in dem Fall wird es einfach direkt auch mal von links versucht, den Ball ins Tor zu schießen. Torhüter kann auch abblocken. Das passt soweit alles. Problem ist aber, dadurch, dass er abblockt, prallt der Ball woanders hin. Er prallt immerhin nicht dahin, von wo der Ball ursprünglich kam. Das ist ja immer der Worst Case. Er prallt aber genau in die andere Richtung, was auch blöd ist, weil da steht dann auch jemand und es ist kein eigener Verteidiger, was dafür sorgt, dass derjenige, der dort steht und den Ball bekommt, logischerweise recht freie Schussbahn hat. In dem Fall ist es Varela, der genau das bekommt. Er ist Spieler von Phoenix und macht das Tor. Das heißt, die Gäste gehen am Anfang der zweiten Halbzeit in Führung.
Muss ich sagen, auch halt das klassische Tor. Also ne, Abpraller und dann wird es reingeschoben. War jetzt kein spektakuläres Tor, kein schönes Tor. Der Keeper dürfte sich am meisten geärgert haben und Phoenix am meisten gefreut haben, dass sie doch mal ein gutes und einfaches Tor bekommen. Und dann gab es eine Szene, die doch heiß diskutiert worden ist, wo sogar die Kommentatoren des Spiels sich nicht sicher waren, ob das überhaupt Tor gewesen ist. Und wo wir beide, glaube ich, so ein bisschen unsere Erklärversuche brauchen werden. Denn es gab, könnte man sagen, ein klassisches Gestocher im Strafraum. Will Seymour kriegt den Ball dann noch im Strafraum relativ zentral und zieht erstmal ab. Der Ball prallt meines Aufschreibens nach, und ich hoffe, es war richtig, erst gegen die Latte, springt dann unten links quasi Richtung Pfosten, kriegt dann nochmal eine andere Flugbahn und fliegt dann beim zweiten Pfosten raus. Also quasi typisches Flipper-Bällchen der schönsten Art. Also wenn auch die guten alten Arcade-Spiele mit Flipper kennt, das war quasi so ein Tor. Alle waren sich kurz unsicher, war der Ball beim Aufprall, beim Pfosten hinter der Linie oder nicht, oder doch, oder wie. Fakt ist, alle Spieler feierten, es gab auch nicht so viel Gegenwind der Phoenix-Fans. Und damit glich New Mexico aus bei einem sehr kuriosen Tor. Offiziell zählt's, es gab auch Hintertor-Kameraschüsse von Fans, die vor Ort waren, die auch zeigen, dass der Ball hinter der Linie war. Aber aus der schnellen 5-sekundigen Phase war es echt verwirrend, ob das ein Wembley-Tor war oder ob es wirklich gezählt hat.
Ja, aber auch die New Mexico-Spieler sind erstmal kurz verwirrt. Also es dauert so 3-4 Sekunden, bis der Schiedsrichter das Tor pfeift und sie dann feiern können. Ja gut, 3-4 Sekunden nicht, aber so 2-3 Sekunden sind es bestimmt. Und es war schon ganz interessant zu sehen, dass so dieser eine Augenblick, wo alle erstmal kurz überlegen, war er jetzt drin oder war er nicht drin, zumindest gebraucht hat. Auch an der Stelle wieder schade, dass es keinen Videoschiedsrichter mehr in der USL gibt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das nochmal geprüft wird. Also der Ball war drin, in der Ein-Kamera-Einstellung sieht man es, aber vom Schiedsrichter, finde ich, ist das schon eine mutige Entscheidung, an der Stelle zu entscheiden, okay, der Ball war drin. Wahrscheinlich wird ihn sein Linienrichter da den Hinweis gegeben haben. Weiß ich, irgendwie an der Stelle hätte ich immer wieder den Videobeweis ganz gut gefunden, dass man zumindest nochmal kurz nachschaut. Weil ist ja schon noch ein entscheidendes Spiel. Und wenn das jetzt an der Stelle eine Fehlentscheidung gewesen wäre, wäre es richtig ärgerlich.
Wie hast du denn das Tor aufgeschrieben? Habe ich das gut beschrieben? Weil ich bin ein bisschen verwirrt.
Du hast es hervorragend beschrieben. Ich hab's genau so gesehen. Erst Latte, dann quasi Innenpfosten links. Dann springt er wieder raus an den rechten Pfosten und dann ganz nach draußen. Versucht Phoenix, es nochmal irgendwie den Ball in Richtung Tor von New Mexico zu bekommen. Allerdings sind da nicht extrem viele, nicht so viele gute Chancen dabei. Sie versuchen es vor allem über Standards, die okay sind und die vielleicht auch vielversprechend sein könnten, aber bis dato nicht funktionieren. Und dann passiert natürlich der Worst Case. Du liegst 1-2 hinten, versuchst es gerne mal auch über Standards, aber natürlich auch irgendwie über Druck. Und dann geht es natürlich recht schnell manchmal. Und dann kommt der Konter. Und so auch in der 84. Minute. Flanagan ist in dem Fall derjenige, der nach einem Konter den Ball sehr schnell zugespielt bekommt und in den Strafraum läuft und da den Ball ja Richtung Tor schießt, Richtung langer Pfosten. Und Kale steht dort, macht genau das, was er eben machen soll, nämlich da zu stehen Und dann hat er es recht leicht, muss nur noch den Fuß hinhalten und der Ball geht ins Tor. Klassisches Tor, aber gut gemacht. Und wieder einmal schön, dass mal auch jemand am Pfosten stehen kann. Das haben wir ja auch viel zu oft erlebt, dass es nicht passiert. Egal bei welcher Situation, ob in der Ecke oder aus dem Spiel heraus.
Ich muss ja sagen, was ich so mitbekommen habe aus der Phoenix und New Mexico Bubble, dass es bei dem 2-1 tatsächlich mehr Fragen gegeben hat, ob das ein Tor gewesen ist, als beim ersten Tor, weil da quasi die Abseitsfrage dazugekommen ist. Ob das quasi hätte gar nicht zählen dürfen. Aber ein schönes Tor, finde ich, von Akale. Also die Flugbahn der Flanke war auch eben noch schön. Also wirklich schöne, quasi eine richtig schöne Kurve zurück. Akali musste noch das Füßchen hinhalten. Sehr schönes Tor und auch, finde ich, zu dem Zeitpunkt sehr verdient. Weil die Mexiko hat wirklich gedrückt, hatte einige Szenen und das war dann wirklich dann auch der Brustlöser, dass es nicht schon das nächste Elfmeterschießen geben muss. Und fand ich doch sehr angenehm.
Ja, also für mich sah das jetzt ehrlich gesagt auch nicht nach Abseits aus.
Da ging es eher um den Pass quasi, der dann zur Flanagan führt, der dann die Flanke macht. Also quasi das Abseits war da die Frage nicht von Flanagan, den Pass, sondern quasi davor ja schon, quasi vom Konter her, aus der eigenen Hälfte zu Flanagan. Da war die Frage gewesen.
Naja, kann ich ja nur wiederholen, was ich zuvor schon mal gesagt hatte. So ein Videobeweis wäre schon schön. USL, bringt die doch einfach wieder zurück. Das würde einem Diskussionen in solchen wichtigen Spielen auch ersparen. Beziehungsweise können dann alle irgendwie beruhigter sein. Ich fand auch, dass, also New Mexico war durchaus das stärkere Team. Phoenix hatte so Phasen, wo sie wirklich die eine oder andere gute Chance hatten, aber viel zu unkonzentriert dann vor dem Tor waren und eben auch die Standards, die durchaus ja gute Chancen auch boten, nicht ausreichend ausgenutzt haben. Von daher dann auch verdient verloren haben. Und klar, wenn du 1-2 hinten bist, gehst du natürlich viel nach vorne, fängst dir dann schnell den Konter und dann ist die Sache auch durch. Ja?
Ich wollte nur sagen, am Ende tut es mir eigentlich nur einen einzigen Spieler leid. Mach du gerne noch deinen Satz zu Ende.
Nee, mach ruhig.
Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Mitleid um den guten Patrick Rakowski, unseren deutschen Keeper für Phoenix. Denn ja, wir hatten ja letztes Jahr das Interview mit ihm, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und da meinte er ja, wenn er noch ein Jahr quasi nur die Bank wärmen darf, dann wird er höchstwahrscheinlich die Karriere beenden. Er durfte jetzt vor 2-3 Wochen spontan mal wieder spielen. So richtig, warum, weiß ich auch nicht, weil Rios Novo war nicht verletzt oder nicht bei der Nationalelf. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass er nicht spielen durfte. Weil klar, Rios Novo ist kein schlechter Keeper, hat auch hier in der Partie noch ein, zwei schöne Sachen gezeigt. Aber dann bekommst du mehrere neue Trainer. Keiner von denen gibt dir wirklich eine Chance. Man lässt lieber den Leihkeeper spielen, der eh nie fest zu dir wechseln wird, weil er halt zu gut ist und eigentlich dann irgendwie noch teuer weiterverkauft wird. Und unterm Strich, ja, passt die Song halt echt ganz gut. Also bei Phoenix. Es gab diverse Streitereien in der Fanszene mit dem Club. Die ganze Sache mit Danny Stone, der ja als Trainer abgesägt worden ist und jetzt mit Orange County weiterkam als Phoenix ohne ihn. Und dass es dann auch schon irgendwie Streitereien mit Spielern gab, die dann unter lautem Krach gegangen sind und jetzt bei Memphis spielen. Oder neulich erst die Gerüchteküche, dass quasi schon feststand, wer zur neuen Saison der neue Trainer wird und der jetzige quasi Interimstrainer gar keine wirkliche Gründe hat, gut in den Playoffs zu performen. Und deswegen, ja, bei Phoenix stimmte nicht so viel die Saison. Und Mitleid habe ich da echt nur für unseren Patrick, der echt guter Keeper ist, nie wirklich die Chance von Phoenix bekommen hat. Und kann nur ihm empfehlen, das Interview nochmal zu hören. Wenn man weiß, was er sich für einen Weg aufgenommen hat, um überhaupt nach Phoenix zu kommen, um da überhaupt auch mal spielen zu können, muss ich sagen, tut es mir für ihn nur leid. Für den Rest von Phoenix, bin ich ganz ehrlich, kann ich sehr gut mitleben.
Da kann ich absolut nichts gegen sagen. Volle Zustimmung. New Mexico trifft jetzt in der nächsten Runde auf Las Vegas. Die hatten sich im Elfmeterschießen gegen Sacramento durchgesetzt, nachdem die Partie nach qualvollen 120 Minuten immer noch nicht zu einem Tor geführt hatte, hat man sich dann zum Elfmeterschießen getroffen. Auch da hat es 6 Schüsse gedauert, bis der Ball dann endlich beim Tor war. Und am Ende wie gesagt, setzt sich Las Vegas durch und sie treffen dann jetzt auf New Mexico. Im Osten ist in der nächsten Runde die Begegnung zwischen Charleston Battery gegen die Tampa Bay Rowdies, nachdem Charleston sich gegen Pittsburgh durchgesetzt hatte, nach einem Tor in der 8. Minute. Und es war auch das einzige Tor. Und die Rowdies hatten sich gegen Detroit im Elfmeterschießen durchgesetzt, nachdem die Partie in der regulären Spielzeit mit 1:1 quasi endete, in der Verlängerung kein weiteres Tor mehr gefallen war und man auch sich da im Elfmeterschießen traf. Und auch da brauchte es dann 5 Schützen, bis der Ball dann das erste Mal ins Tor ging. Detroit muss auf jeden Fall mal Elfmeterschießen üben, weil nur einer von 4 Schützen hat dann den Ball ins Tor getroffen. Ansonsten gab es noch die Partie zwischen den Switchbacks. Die hatten die Oakland Roots zu Gast. Allerdings lief es für die Oakland Roots nicht so gut. Und dementsprechend verloren sie mit 2:1. Die Switchbacks also in der nächsten Runde. Und sie treffen dort auf Orange County. Die hatten sich, wie soll man sagen, besonders spannend war die Partie nicht, weil auch da dauerte es ewig, bis überhaupt ein Tor gefallen ist, nämlich bis zur 118. Minute. Also endlich mal ein Spiel, wo in der Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung dann ein Tor gefallen war. Aber auch nicht besonders spannend. Und New Mexico sei schön. Und Memphis hatte sich selbst auch noch geschwächt, nachdem man in der 79. Minute durch eine gelb-rote Karte in Unterzahl war. Rhode Island, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, trifft jetzt als nächstes auf einen der wohl stärksten Gegner, nämlich auf Louisville. Die hatten sich gegen North Carolina FC mit 3:2 durchgesetzt. Schon auch vielleicht mit einer eher überraschenden Partie. Ich hätte mich ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass North Carolina dazu 2 Toren kommt und die Partie dann doch so halbwegs spannend wird. Hast du irgendwelche Favoritenspiele, die man unbedingt sehen sollte?
Eigentlich die meisten tatsächlich. Also Louisville, Rhode Island dürfte wirklich mit das Highlight werden. Louisville, wie üblich das Top-Team, sind zu Hause sehr gut und haben auch zu Hause ein einziges Spiel verloren. Passenderweise gegen Rhode Island, die sie 5:2 besiegt haben. Rhode Island ja aktuell so ein bisschen das Lieblingskind für viele. Und ich glaube auch, wenn es ein Team gibt, das Louisville besiegen kann, dann ist es Rhode Island. Denn die haben es geschafft, gegen alle 3 Großen im Osten zu gewinnen. Also gegen Tampa, gegen Louisville und gegen, wen haben wir noch? Warte, Tampa, Louisville. Ich will grad Scheiße sagen. Egal, was ich sagen will. Rhode Island hat gegen alle Top-Mannschaften im Osten gut ausgesehen und Louisville hat auch besiegen können. Ich glaube, die haben eine gute Chance, es zu schaffen. Die Partie ist um 1.30 Uhr am Sonntag, also noch relativ human. Kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. New Mexico gegen Vegas ist so ein bisschen das Gegenstück im Westen. New Mexico, das Top-Team im Westen aktuell, allerdings nicht zwingend immer perfekt überzeugend. Und Vegas ist so ein bisschen das Lieblingskind von allen, weil die zum ersten Mal richtig guten Fußball spielen. Aber auch da braucht es halt ein Elfmeterschießen, wo der Keeper 3 Elfmeter halten musste, um zu gewinnen. Und da wäre durchaus eine ansehnliche Partie. Aber mein Haupttipp ist tatsächlich Sonntagabend, 9 Uhr deutscher Zeit, Charleston gegen Tampa. Perfekte Anschlusszeit für uns in Deutschland. 2 Top-Teams aus dem Osten und auch eine Möglichkeit für eine weitere Überraschung. Denn Tampa ist halt immer eigentlich gut, auch in den Playoffs. Hatte dieses Jahr eine echt beschissene Saison. Hatte eben gerade Detroit besiegt, wo ja auch alle glaubten, Detroit würde die locker rauskegeln. Und es wäre eine gute Möglichkeit, für die nächste Überraschung zu sorgen und damit den zweiten Finalteilnehmer rauszukegeln, nachdem er Phoenix auch schon rausgeflogen ist. Also eigentlich, kurzum, alle Partien sind sehenswert. Mein Fokus wäre aber für euch bei Louisville, Rhode Island und rein von der Anschlusszeit her bei Charleston gegen Tampa.
Zumal das letzte Mal, als Charleston und Tampa aufeinander getroffen sind, gewann Charleston zwar. Beide Teams kennen sich aber sehr, sehr gut. Und ich glaube, Tampa hat auch eine Rechnung offen. Es könnte also spannend werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann springen wir mal in die League One zu einer weiteren sehr, sehr großen Überraschung. Also, bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt springen wir mal in die League One. Auch da sind Playoffs und da gab es vor allem ein Spiel, was sehr überrascht hat. Welches war das denn?
Wir reden von der Partie zwischen Northern Colorado Hailstorm und Spokane Velocity, den Neulingen aus Washington. Ich muss zugeben, ich fand die Partie durchaus unterhaltsam, aber mir sind mehrere Dinge aufgefallen. Erstens, der Platz ist irgendwie, sieht sehr komisch aus. Und zum anderen, ich war mir echt nicht sicher, wie hoch die Motivation bei Colorado ist. Weil klar, Playoffs, man will weiterkommen, aber zum anderen rumort seit Saisonbeginn in dem Club, dass der Club angeblich gar nicht mehr flüssig ist und dass die Liga einspringen musste, um die Gehälter zu zahlen, dass es Probleme gibt mit dem möglichen Stadionbau, weil die Besitzer da irgendwie auch alles verkackt haben. Da war so für mich die Frage, wie hoch sind die Spieler und die Trainer und so alle motiviert, wenn es vielleicht gerade wirklich noch unsicher sein sollte, ob es die überhaupt noch gibt nächstes Jahr. Weil klar, sie haben den Jägermeister-Cup gewonnen, aber wenn alles so unsicher ist, kann es mit der Motivation schon ein bisschen weit her sein. Und da hatte ich so ein bisschen getippt, wenn es eine Überraschung gibt, könnte es vielleicht Spokane werden, aber ich hätte nicht mit einer so drastischen Überraschung gerechnet.
Bei dem Platz kann ich dir auf jeden Fall schon mal zustimmen. Ich fand auch, die Beleuchtung war sehr merkwürdig. Aber ja, vielleicht versucht man einfach nur anhand der Beleuchtung auch zu sparen, indem man sie nicht voll aufdreht und da ein paar Cent sparen will, indem man es halt ein bisschen dunkler lässt. Wenn wir mal in die Partie gehen, dann ist mir eines aufgefallen, nämlich gerade die erste Halbzeit war recht unspektakulär. Hailstorm ist aber an sich das Team, was eher noch den Zug zum Tor hat, aber nicht so wirkt, als hätten sie viel Interesse daran, ein Tor zu schießen, weil das, was sie aus den Möglichkeiten, die sie sich erarbeitet haben, bis dahin dann letztendlich machen, das ist quasi gar nichts. Also da gibt es ein paar Schüsschen aufs Tor, aber das sind noch nicht mal Schüsse, die sind noch weit davon entfernt. Und als Keeper von Spokane, also er hätte wahrscheinlich auch eine Teetasse in der Hand halten können und hätte nichts dabei verschüttet bei sämtlichen Chancen, die da sind, weil da einfach nichts Gefährliches bei war. Und das eine recht ungefährdete erste Halbzeit war. Allerdings auch von Spokane gab es auch eine Handvoll Chancen, aber auch die nicht wirklich gefährlich.
Gehe ich völlig mit. Da war nicht wirklich viel zu sehen. Und was ich ganz witzig finde, so als kleiner Funfact am Rande, rein hypothetisch, dass Spokane es ins Finale schafft und oder auch noch dazu gewinnt, hätten wir jetzt zweimal ein Tor, kann man es formulieren, Titelträger-Torwart, der dem Titelträger nicht gehört hat. Denn der Torwart von Spokane ist Brooks Thompson. Der hat mit North Carolina den Titel letztes Jahr gewonnen und war ja, ich meine, aus der MLS ausgeliehen. Jetzt gehörte aktuell Hartford und wurde an Spokane ausgeliehen. Das heißt, sollte es dazu kommen, dass er wieder im Finale steht oder wieder den Titel gewinnt, hätte er zwei Titel mit Clubs gehört, zu denen er eigentlich gar nicht gehört. Fände ich irgendwie kurios.
Naja, ist also sehr gutes Sammeln, würde ich es nennen.
Ja, aber zurück zur Partie. Es gibt direkt eine unterhaltsame Szene in der 53. Minute. Quasi dieselbe Minute wie bei Indy Rhode Island. Diesmal gibt es eine Szene, die ich doch ein wenig verwirrend fand. Denn es gab ein Gewühl im Strafraum von Northern Colorado. Achille kriegt den Ball nach mehrmaligem Gestocher, rennt in Richtung des rechten Pfostens. Der Keeper folgt ihm und so wird die linke untere Ecke frei, sodass Achille dann mit einem doch recht einfachen Schüsschen unten links die Führung erzielen kann. Da war es halt nur echt schwer zu erkennen, wie das Tor eigentlich gefallen ist, weil zum einen ist die Kamera so unfassbar weit rausgezoomt, dass du gefühlt nichts sehen kannst und dann passiert halt dann plötzlich so viel auf 2 Quadratmeter. Unterm Strich schiebt Achille von Spokane den Ball ins Tor und damit führen die Gäste und die Underdogs gegen den haushohen Favoriten aus Northern Colorado.
In der 64. Minute gibt es eine weitere, durchaus interessante Szene, die zu einem Ergebnis führt. Es gibt einen Querpass in den Strafraum. Die ganz klassische Situation, du bringst den Ball vors Tor und hoffst, dass dein Stürmer an ihn rankommt. Exakt das passiert in der Situation. Pelares ist derjenige, der den Schritt vor dem Verteidiger hat, den Fuß reinhält und der Ball geht ins Tor, sodass die Gäste mit 0-2 führen.
Ich würde sagen, ein bisschen überraschend, aber auch nicht ganz unverdient. Wenn du mit Kontern und guten Szenen die Tore machst, ist das schon am Ende auch das Relevante. Also weniger schön spielen, weniger irgendwie toll sein, Hauptsache du machst deine Dinge. Und ich glaube, da standen die Jungs von Colorado noch unter Schock und haben nicht so richtig reagieren können in dieser lustigen Rutschszene.
Ja.
In der 67. Minute, also 4 Minuten später, wurde dann der Deckel draufgesetzt. Auch hier ein durchaus hübsches Tor. Und ich glaube, da tat mir der Torwart noch ein bisschen mehr leid tatsächlich. Denn Denton kriegt den Ball an der Mittellinie vom Strafraum, zieht einfach mal bequem ab und schlänzt den Ball unten rechts rein. Der Keeper konnte da gar nichts machen, wurde aber, wie ich fand, durchaus von seiner Abwehr im Stich gelassen. Und das ist halt echt ein bitterer Tag, weil Lalo Delgado ist seit Jahren einer der besten Keeper der League One, wurde auch gerade erst, ich meine, zum Spieler des Monats ernannt für die Spiele vor dem Playoff-Spiel. Und hat dann in diesen knapp 14 Minuten keine wirkliche Chance, irgendwas gegen die Gegentore zu machen. Da habe ich echt Mitleid mit dem Keeper. Unterm Strich schönes Tor. Man könnte sagen, bei einem Team geht irgendwie alles, beim anderen Team geht gar nichts. Und das wäre ein gutes Fazit zum Spiel.
Ja, das beschreibt es tatsächlich ziemlich gut. Wie sehen denn die Playoffs jetzt weiterhin in der League One aus? Wer trifft denn auf wen?
Es gibt nur noch 2 Partien, was ja sinnig ist, wenn halt von 4 Spielen es zu 2 Spielen runtergeschrumpft wird. Wir haben einmal die Partie zwischen Union Omaha und Greenwood Triumph und zwischen Spokane und Forward Madison. Und ich muss sagen, ich finde beide Partien echt reizvoll. Weil Union Omaha und Greenwood sind beides Ex-Meister. Beide die Top-Teams aus der Liga spielen echt guten Fußball. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die doch durchaus beliebten oder sogar geliebten Underdogs. Spokane als Neuling, eh immer für Fans toll, gerade mit dem Überraschungssieg gegen Northern Colorado. Und Forward Madison besiegte Charlotte Independence. Da haben wir auch den Deutsch-Philippiner Shipman im Tor. Ich finde beide echt reizvoll und kann sie daher nur empfehlen. Also Omaha gegen Greenville und Spokane gegen Madison. Beide dieses Wochenende.
Ja, exakt. Wir schauen da mal, wer am Ende im Finale stehen wird. Ob es ein Vogelduell wird oder ob wir eine Überraschung erleben werden. Springen wir mal ganz kurz in die Super League. Da schauen wir uns heute kein Spiel an, aber gibt's denn da News?
Ja, ganz frisch heute, vor ein paar Stunden erst, wurde bekannt gegeben, dass die Super League nun auch eine Spielergewerkschaft hat. Denn in der USL ist das seit ein paar Jahren ja so, dass in den Profiligen die Spieler eine Spielergewerkschaft haben. Und es war die Frage, ob das bei der Super League halt auch so sein wird. Weil zum einen sind es ja Spielerinnen und zum anderen ist es ja das erste Mal, dass es eine erste Liga sein wird. Und heute wurde bekannt, dass die Super League künftig von der Spielergewerkschaft der USL vertreten wird, die also eh schon die Championship und die League One Spieler vertreten. Und jetzt wird es eben darum gehen, das Vertragswerk aufzusetzen, das dann eben regeln wird, was die Spielerinnen leisten müssen für ihr Geld, was für Geld sie bekommen, welche Rechte und Pflichten sie haben. Ich habe bisher nur Gutes über die Spielergewerkschaft der USL gehört. Auch, dass sie sich zu vielen der manchen Probleme, die da immer auftauchen, äußern und da halt auch wirklich für die Spieler das tun, wofür eine Gewerkschaft da ist. Ich bin am Ende nur gespannt, wenn es denn mal vielleicht wirklich veröffentlichte Zahlen gibt, was das für die Frauen heißt. Denn ursprünglich war ja gedacht, dass die Super League bei den Damen eine zweite Liga sein wird. Und da wurde ursprünglich geplant, dass sie quasi den Männervertrag der Championship 1-1 bekommen, also gleiche Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Gehälter. Jetzt, wo die Super League aber eine erste Liga ist, müssten sie auch ganz andere Gehälter und auch Pflicht und Rechten geben. Und ich bin echt gespannt, was dann am Ende rauskommt. Denn spontan wüsste ich nicht, ob die NWSL eine Spielergewerkschaft hat. Und wenn doch, ob man da auch die Preise und so vergleichen kann. Weil jetzt haben wir ewig die Konkurrenz zwischen beiden Ligen und sollte es vielleicht mal den quasi so einen Grundvertrag geben, der öffentlich die Runde macht, würde es mich sehr interessieren, wie weit sich NWSL und Super League angleichen oder vielleicht sogar unterscheiden in zum Beispiel den Gehältern oder den Rechten für die Spielerin. Also kurzum, die News ist, die Super League, die Damen bekommen eine Spielergewerkschaft und jetzt geht es um die Ausarbeitung der Verträge und der Möglichkeiten, die für beide Seiten da sind.
Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dann sollten tatsächlich die Daten von der NWSL Spielergewerkschaft öffentlich einsehbar sein. Also da war bis dato immer alles sehr transparent. Das ist ja auch üblich eigentlich in den USA. Von daher kann man es dann mit Sicherheit ziemlich gut vergleichen. Und jetzt aber auch mal abwarten, wie lange es dauert, bis sie den Vertrag dann aufgesetzt haben. Es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn das schon zu Beginn der Saison stattgefunden hätte. Aber okay, sie sind noch in der Findungsphase. Und dann warten wir jetzt mal ab, wie der Vertrag dann am Ende aussieht.
Ich finde es schon mal gut, dass es überhaupt die Gewerkschaft gibt. Dass es dann wirklich auch da die festgelegten Rechten und Pflichten gibt und auch die Mindestanforderungen, dass eben die Spieler auch eine gewisse Summe Geld bekommen, dass sie auch gewisse Sachen gestellt bekommen. Ist nicht zwingend überall üblich, wenn ich so an die NISA denke oder an die NASL damals oder generell auch so an Trainer, die Gewerkschaften doof finden. Ja, ich meine dich, Jermaine Jones. Und in der Hinsicht bin ich sehr froh, dass die Damen auch da eine Gewerkschaft haben, die sie vertreten werden. Und hoffe natürlich auf gute Verträge, dass die Damen vom Spielen auch leben können und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine Waschmaschine geschenkt bekommen am Ende der Saison. Und daher nur das Beste für die Damen. Und ich bin froh, dass die Spielergewerkschaft dieselbe wie bei den Männern ist, weil da habe ich nur sehr Gutes bisher gehört und glaube auch, dass es dann keine Probleme geben sollte.
Ehrlich gesagt erwarte ich das auch von der USL, dass sie die Spielergewerkschaften ermöglichen und dass da eine kommt, weil ansonsten erfüllst du in meinen Augen nicht den Anspruch für eine erste Liga in den USA und auch nicht den Anspruch für eine relevante Liga in den USA, weil wir merken es ja, die Ligen, die sich gegen Spielergewerkschaften wehren oder wo es keine gibt, das sind eben auch die Chaos-Ligen. Oder die liegen, in denen echt viel richtig blödes Zeug passiert. Gut, das kann auch in anderen Ligen passieren. Allerdings merkt man da, dass die Spielergewerkschaften wahnsinnig wichtig sind, um eben dabei zu helfen, solche Sachen mit aufzuklären, aufzudecken vor allem und auch dagegen vorzugehen. Die NWSL ist da ein sehr schönes Beispiel für, dass auch da die Spielergewerkschaft immer ein wichtiger Punkt war, wo beteiligte Personen sich immer an sie wenden konnten auch, um da eine Unterstützung zu bekommen. Dementsprechend ist es sehr wichtig und, wie gesagt, ich erwarte es von der USL. Wir haben aus der USL noch ein kleines anderes Thema, aus der League 2. Dort gab es schon, oder in der League 2 gibt es den Fort Wayne FC. Ich überlege, gibt es sie da?
Ja.
Sie sollte es dort geben, genau. Und es ist ja schon immer wieder mal angekündigt worden, dass sie auch höher spielen wollen. Und der Fort Wayne FC hat einen durchaus bekannten Co-Owner, nämlich DeMarcus Beasley, ehemaliger US-Nationalspieler, der ja unter anderem auch in England spielte und auch in der MLS. Wer sich also mit dem US-Fußball ein wenig beschäftigt hat, kennt diesen Namen. Und wie gesagt, er ist einer der Co-Owner. Und sie wollen nicht nur höher spielen, wahrscheinlich so in den nächsten Jahren schon. Das war ja immer wieder mal angeteasert. Die Meldung ging jetzt zu den letzten Tagen wieder ein bisschen frischer herum. Sondern sie haben auch einen Stadionbau angekündigt mit einer Kapazität von etwas mehr als 9000 Plätzen. Beziehungsweise Zuschauer, nicht Plätzen. Also auch da ist ein wenig Bewegung mit im Spiel. Und ich finde es ganz gut, dass jetzt auch ehemalige Nationalspieler sich wieder mehr in die USL mit einbringen und sich da auch beteiligen und den Sport da weiter nach vorne bringen. Mal sehen, ob dann am Ende wirklich was bei rauskommt. Man erlebt es ja natürlich auch mal sehr oft, dass Dinge angekündigt werden und sich dann entweder massiv verzögern oder vielleicht auch gar nicht kommen. Aber in dem Fall bin ich doch recht optimistisch, dass es da die nächsten Schritte nach vorne geht.
Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie viel wir von Dee Beasley sehen werden. Weil bei Tim Howard zum Beispiel, der war ja nur bekannt, yo, er ist jetzt Mitbesitzer von Memphis und war dann Sportdirektor. Was er aber eigentlich für Memphis macht, wusste gar keiner so wirklich. Und als er kurz für sie auf dem Platz gestanden hat, weil es da eben Torwartprobleme gab, hat er sehr schlecht ausgesehen. Und danach wusste auch keiner mehr, was macht er eigentlich bei uns, so beruflich. Jetzt ist er ja Mitbesitzer bei Houston. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er noch bei Memphis involviert ist. Deswegen, ich bin gespannt, ob Beasley sich irgendwie ja zeigen wird, wenn Indiana dann ein Profiteam haben wird. Das zweite Profiteam. Und wenn nicht, dann lieber ruhig sein und keine Skandale haben oder Nachfragen haben, als bei Tim Howard, der USA-technisch, glaube ich, eher ja mittel bis negativ betrachtet werden muss, was so seine Memphis-Zeit angeht. Und bin gespannt. Also mit Fort Wayne in der League One würde passen. Da gibt es noch kein Team aus Indiana. Im mittleren der USA gibt es oft schon einige Teams. Und das ist immer kein schlechter Schritt, um den Profifußball in der USA kennenzulernen. Und daher, ich würde es begrüßen.
Absolut. Hast du noch was?
Tatsächlich nicht. Nur wie üblich, bevor wieder Fragen aufkommen, die USL läuft weiterhin kostenlos für uns Europäer auf YouTube. Guckt euch also die Playoff-Spiele gerne an. Die Spiele sind live. Ihr könnt die Aufzeichnung nachgucken, wenn ihr nachts lieber schlaft. Es gibt Highlights. Daher, nutzt den YouTube-Account der USL, genießt die Spiele und hört nächste Woche wieder zu. Denn unser Podcast ist jetzt schon seit, ich glaube, 2-3 Saisons dabei und es lohnt sich ja weiter zuzuhören.
Ansonsten, wie immer, könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit natürlich den nächsten Playoff-Spielen, sowohl in der League One wie auch in der Championship. Und mal sehen, was bei den Frauen dann an dieser Woche so los war, wie die sich auf den Platz geschlagen haben. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche und schöne Spiele. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.